Ja, der Läubel, der hat uns schon bedroht. Also wenn wir nicht spuren, wenn wir was blöd schreiben, dann schießt er mit dem Katapult auf uns.
Ja, also da habe ich wirklich alle bedroht. Nicht nur die Passauer Neue Presse, sondern auch am liebsten die Stadtverwaltung und den Stadtrat in Passau. Und dann habe ich noch das Glück auch gehabt, dass aus irgendwelchen Gründen auf dem Dach des Rathauses ein Farbfleck war. Kein Mensch weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Und ich habe das aber aufgenommen und habe behauptet, dass es ein Probeschuss war von unserer Blüte.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Läubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Ja, guten Tag, grüß Gott miteinander, Servus und Habe Derre. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem halben Bayern, Johannes Munzinger, und unserem Vollblut-Bayern, Dr. Richard Läubel. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, grüß Gott, Bayern.
Herr Läubel, das können Sie jetzt nicht wissen, weil Sie haben damals was anderes zum Tor gehabt. Ich erinnere mich noch, ich bin ein 90er-Jahrgang und es muss dann 93, 94, so 95 gewesen sein, da habe ich die Burg meiner Jugend entdeckt. Es ist nämlich, also wir haben in Österreich da in Oberkoppel, wo ich wohne, sehr klein in der Gegend, haben auch unsere kleinen Schlösser und Burgen, aber eine richtige Burg, dafür habe ich nach Passau fahren müssen und ich erinnere mich noch, erst taucht die Ortsspitze auf mit dem riesigen Dom, der alles dominiert. Man fährt weiter Richtung der Stadt und dann schirbt sie vor rechts ein und der Dom wirkt auf einmal ganz winzig im Vergleich. Das ist die riesige feste Oberhaus, die wie ein Schiff in Donau und Inn einragt. Und ich habe gar nicht gewusst, weil man fährt ja dann unter der Festung durch den Berg durch und oben waren sie der Burgherr damals. Stimmt das noch?
Ja, es war knapp sozusagen. Ich bin 91 als wissenschaftlicher Mitarbeiter ins Oberhaus gekommen und 96 bin ich dann Direktor geworden. Also das war so im Zenit des Aufstieges sozusagen.
Ja, liebe Hörer, ihr merkt es schon, heute geht es um das Geschichtsthema schlechthin. Wer denkt nicht an Ritter und ihre Burgen, wenn er hört, es geht um Geschichte. Haben Sie Ritter gespielt damals als Kind?
Ja, unbedingt, selbstverständlich. Also ich war international schon unterwegs, ich habe auch Cowboy gespielt.
Ja, bei uns hat es auch immer, es hat drei Fraktionen gegeben quasi bei uns, die Ritter, die Cowboys und die Piraten.
Hm. Pirat war ich weniger, muss ich sagen, weil ich ja klar war, dass ich Beamter bin halt.
Aber wie war das für Sie? Es ist ja selten, dass man mit einem redet, wo man sagen kann, der war wirklich nur ein Burgherr. Wie war das für Sie, wie Sie angefangen haben am Oberhaus? Das ist ja doch eine der größeren Festungs- und Burgenanlagen, die noch erhalten sind in Deutschland. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich auf so einer Anlage als Historiker das Regiment führt?
Mei, das war schon eine große Verantwortung, natürlich muss ich dazu sagen, weil damals das Oberhaus auch ziemlich obergekommen war, oberbärlt, wie man sagt. Gell? Es ist, wie Sie schon gesagt haben, das ist eine riesige Anlage. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, glaube ich, ist 65.000 Quadratmeter umbaute Fläche ist das. Weil das nicht nur diese Kernburg ist, was man eigentlich als Burg bezeichnet, sondern das Oberhaus ist ja zur Festung ausgebaut worden im 17. und 18. Jahrhundert und jetzt gehen da wahnsinnig viele Festungswerke außenrum dazu mit den Türmen, als Beobachtungstürme von der Artillerie. Dann gibt es die Bastionen mit den netten Namen. Es gibt eine Bastion Katz und eine Bastion Maus, weil die Bastion Katz, die sitzt so über der Maus drüber in Richtung Ilstadt. Also das ist schon ganz schön das Ding. Und für mich war das quasi, zum einen natürlich ein Riesenkarriere-Schritt, weil ich war damals der jüngste Museumsleiter mindestens in der Bundesrepublik und dann noch dazu auch Festungskommandant, weil es meine Aufgabe hat, das auch wirklich gehört, zum Schauen, dass die Festung halt nicht zusammenfällt. Und das war oft einmal brisant, wir waren manchmal knapp davor, das haben wir dann gerade noch erwischt, dass die Festungswerke zur Stadtseite, wo ja drunter irgendeine Bundesstraße da am Anger läuft, da haben wir eine gerade noch erwischt, bevor die da runtergebrochen ist und so. Gell? Und diese Verantwortung habe ich natürlich stark auf den Schultern gespürt und dann auch sowas, dass man mir uns, und da sieht man wieder, dass also Museum und Festung ist oft nicht so romantisch. Passau hat damals größte finanzielle Probleme gehabt, wegen der Kanalisation, weil man die anders bauen hat müssen, aufwendiger bauen hat müssen, wie man gedacht hat. Und von daher war die Finanznotlage groß. Und der damalige Oberbürgermeister, immer noch mein Lieblingschef, Willi Schmöller, hat das Unternehmen Stadt Passau eingeführt. Und da waren wir sozusagen Vorläufer vor weil im Museum hat man nicht so viel kaputt machen können. Also mit dem, da hat man, wir haben da anfangen dürfen, haben wir kaufmännische Buchführung eingeführt. Und ich habe aber wahnsinnig viele Freiheiten dadurch gekriegt, weil man Mittel, die man freigesetzt hat, auch selber wieder verwenden hat können. Also das war eine unternehmerische Aufgabe, wirklich auch. Und ich habe im Passau viel gelernt und viel mitgenommen, was man dann bei meinen weiteren Schritten total geholfen hat, was aber jetzt, es tut mir leid, ganz wenig mit Burgenromantik zu tun hat.
Eins muss ich noch sagen, also soweit ich das gehört habe, aus verlässlichen Quellen haben sie ja ein Schreckensregiment da oben geführt und waren eine richtige Angstgestalt. Also ich habe nur ältere Kollegen, die damals schon in der Stadt tätig waren, die haben gesagt, ja, der Leubel, der hat uns schon bedroht. Also wenn wir nicht spuren, wenn wir was blöd schreiben, dann schießt er mit dem Katapult auf uns.
Ja, also da habe ich wirklich alle bedroht. Nicht nur die Passauer Neue Presse, sondern auch am liebsten die Stadtverwaltung und den Stadtrat in Passau. Weil wir zu dieser Ritterburg-Ausstellung, die wir 98 gehabt haben, mit einem riesen Erfolg, damals 130.000 Besucher im ersten Jahr und dann fast noch mit 100.000 im zweiten Jahr. Da habe ich von den Pionieren in Bogen, die waren so nett und haben mir eine Blide gebaut. Das ist so ein mittelalterliches Katapult.
Trebuchet, sagen die Franzosen,
glaube ich. Genau, ja. Also wo halt hinten das Gewicht ist und das hat so einen schwenkbaren Anker und da kannst, oder Arm besser gesagt, und da kannst vorne halt so ein Lederteil anhängen, was dann nicht die Kugel, sondern den Storbrocker oder schlimmer ist. Also die haben ja damals nichts gekannt, da sind da Leichenteile in die Städte eingeschmissen worden. Also wo du das quasi da schießen kannst. Und mir hat das natürlich gefallen, weil ich habe dann an jeden gesagt, ich habe dann auch die Passauer Kriegsfahne gehisst wieder. Die haben wir uns wieder machen lassen und habe dann gesagt, jetzt ist diese schreckliche Zeit, wo das Oberhaus unbewaffnet war und nicht wehrfähig vorbei. Und zukünftig werden wir zu Stadtratsentscheidungen, die nicht in unserem Sinne verlaufen, entsprechende Kommentare dann abgeben. Und dann habe ich noch das Glück auch gehabt, dass aus irgendwelchen Gründen auf dem Dach des Rathauses ein Farbfleck war. Kein Mensch weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Und ich habe das aber aufgenommen und habe behauptet, dass es ein Probeschuss war von unserer Blide.
Also Ihre Schreckensherrschaft ist Gott sei Dank vorbei. Sie sind mittlerweile in Regensburg. Wie viel Schrecken Sie dort verbreiten, ist mir nicht bekannt. Das muss ich demnächst einmal ein bisschen recherchieren. Aber auch Regensburg ist eine Stadt, die heißt schon noch an der Burg. Auch die hat eine große Anlage. Es gibt Augsburg. Gut, es gibt nur Salzburg. Das ist jetzt einmal österreichisch, aber also auch mit bayerischen Wurzeln sozusagen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist das? Warum sind die Burgen für viele bayerische Städte so wichtig? Und ganz allgemein, wozu braucht es eigentlich so eine Burg und woher kommt das alles? Und jetzt frage ich Sie als Historiker und nicht als Katapultbesitzer.
Schade.
Wo kommen Sie denn her? Also womit beginnt der Burgenbau in Bayern?
Also der Burgenbau, da muss man immer wissen, die Burg kommt von Burgus aus dem Lateinischen. Und das hat ursprünglich weniger mit der Burg zu tun, wie mit einem Stadtbereich. Deswegen heißt es zum Beispiel Augsburg, Augsburg, obwohl Augsburg ja gar keine Burg hat. Und Regensburg heißt Regensburg, obwohl Regensburg auch keine Burg hat. Weil die Burg der Bischöfe von Regensburg ist ja außerhalb dieses Börd, währenddessen die Burg der Bischöfe von Passau mittendrin ist, mitten Oberhaus. Und weil sie Salzburg genommen haben, ein gutes Beispiel, auch in Salzburg ist natürlich die Burg der Fürsterzbischöfe, ist natürlich mitten in der Stadt. Und das ist der Grund eigentlich, warum Regensburg freie Reichsstadt geworden ist, Passau nicht und Salzburg auch nicht. Weil der Bischof wehrhaft war über diese Burgen und so seine Stadtherrschaft verteidigt hat. In Passau ganz massiv. Und also um auf das nochmal zurückzukommen, was ist Burgus? Das ist schon so ein ummauerter, abgegrenzter Bereich.
So ein Festungsbereich.
Ja, Festung ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Ich darf mal sagen, einfach mit der Stadtbefestigung. Wobei sie auf der anderen Seite auch wieder recht haben, wenn man jetzt Augsburg anschaut und vor allen Dingen Regensburg. Regensburg hat ja als Wurzel dieses römische Kastell. Also das war eine Festung, eine römische Festung, kann man so sagen. Und dieses Kastell, das ist eher im 4. Jahrhundert nach den Markomanneneinfällen, ist ja das einfach zu groß geworden, weil sie nicht mehr so viele Legionäre gehabt haben. Das haben sie nicht mehr verteidigen können. Und jetzt hat man quasi in diesem Kastell, hat man nochmal einen Teilbereich abgemauert. Und das war dann der militärische Bereich. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und den restlichen Kastellbereich hat man für die Bürger freigeben. Und die ziehen dann da rein und damit ist eigentlich, man kann das wunderbar an diesem Regensburger Beispiel sagen, damit ist die mittelalterliche Stadt geboren. In der Kontinuität zur römischen Herrschaft.
Aber wenn man jetzt Burg hört, zumindest ich als Otto Normalbürger, der jetzt kein Historiker ist, dann denkt man ja doch an Anlagen, die irgendwo auf einem Berg stehen, außerhalb der Stadt, schwer erreichbar, uneinnehmbar. Wo kommen diese Burgen her? Also das ist ja das, was man als Burg kennt, landläufig.
Ja, also Sie müssen jetzt eins mitnehmen, wenn wir jetzt die Geschichte aufgehen. Das ist dieser befestigte, mit Mauern umwehrte Bereich. Mhm. Der, wie Sie richtig sagen, wenn man von der Zeit um 500 ausgeht, so die nächsten 500 Jahre, es hat 500 Jahre gedauert, auf die Berge wandert. Vorher waren diese Burgen eigentlich eher immer im Flachland. Na gut, es hat schon welche am Berg gegeben. Keltische Befestigungen sind am Berg. In Niederbayern kennt man Bogen, da muss auch schon irgendwas gewesen sein. So eine keltische, prähistorische Festung. Das sind eigentlich eher alles Fluchtburgen.
Das heißt, wenn es unten kreislig wird, dann...
Genau. Abmarsch. Und halt auch, es gibt die Siedlung halt neben an so einem befestigten Bereich. Und wenn der Feind kommt, dann haut man sie in diesen umwehrten Bereich. Das ist oft nicht mehr wie eine Palisade mit Baumstamm halt aneinander. Geschichte, ein Grom vorher, damit man einfach gegenüber dem Angreifer eine erhöhte Position hat und selber gesichert ist, selber ausschießen kann, ohne dass man vom Angreifer leicht getroffen wird.
Das heißt, ein gut gebautes Haus mit einem großen Zaun drumherum war eigentlich schon eine Burg.
Ja, genau. Und eigentlich kein Turm. Da reden wir jetzt wahrscheinlich noch ohne Türme. Das ist wirklich dieser ummauerte, umwehrte Bereich mit einem Häusl vielleicht drin. Das ist dann aber schon wieder ein weiterer Schritt. Das ist dann kein Fluchtburg mehr, sondern dann sitzt sozusagen der die Herrschaft führt über die Truppe außenrum, der sitzt dann schon drin. Das ist wieder so ein Schritt. Und Bedeutung kriegt dann, also erneute Bedeutung kriegt das Ganze dann in der Ungarnzeit durch die Ungarn-Einfälle.
Wo sind wir da?
950. Die berühmte Schlacht am Lechfeld, die aber übrigens gar nicht stattgefunden hat, so, war 955. Da werden jetzt diese Sachen schon wehrhafter. Im niederbayerischen Bereich haben wir da zum Beispiel die Wischelburg. Das ist sowas, was auch in der Ungarnzeit wieder Bedeutung hat. Da kämen jetzt Türme, kämen Gräben, kämen Wassergräben. Aber das Ganze ist eigentlich noch unter. Und das ändert sich dann im 11. Jahrhundert um 1050, wo dann plötzlich die Burgen auf die Berge wandern. Und das ist aber eine ganz seltsame Geschichte. Das ist reichsweit sozusagen, läuft diese Entwicklung ab. Und es ist einmal gesagt worden, der Zäune hat es gesagt, aber er wird recht haben, es ist eigentlich eine Modeerscheinung, die da durchläuft. Und es läuft alles immer gleich ab. Die alte Burg, aus der alten Burg wieder Kloster macht. Bestes Beispiel, Vormbach am Inn, war vorher die Burg der Grafen von Vormbach, deswegen heißen sie ja so. War im Flachland sozusagen und die geben diese Burg auf und gründen ein Kloster und ziehen selber um, jetzt in dem Fall, auf die Neuburg am Inn, die am Berg umsteht. Haben sie das schon. Die ziehen dann auch ins Mühlviertel übrigens um, weil es ist dann die Familie, erweitert sie natürlich. Die bauen sie die Burg Fichtenstein bei Engelhardtszell, ein anderer Familienzweig geht in die Nähe von Göttweig in Österreich, bauen sie die Burg Radlberg und noch mehr ein anderer Familienzweig geht an die ungarische Grenze und da bauen sie die Burg Pitten hinter Wien. Und das sind alles Höhenburgen zu der Zeit. Und das ist tatsächlich eine Modeerscheinung, weil man sie über diesen tatsächlichen Vorteil einer Höhenburg gegenüber einer so, sage ich mal, Flachlandanlage kann man sich ja streiten, weil eigentlich der einzige Vorteil ist, dass du noch schlechter eingenommen werden kannst, aber du kommst da selber schlechter runter, sozusagen.
Also, wenn ich jetzt an Burgen denke, dann denke ich natürlich aus meiner Jugendzeit an Herr der Ringe, weil es Belagerungsschlachten, das ist so immer die Vorstellung. Eine Burg, die baut man, damit es belagert wird und damit die möglichst lang belagert werden kann. Und dann kommen sie mit den Katapulte und mit den riesigen Lortern und 10.000 Mann rennen an gegen 500 stramme Bewacher und jahrelang zieht sich der Kampf. Und dann schaue ich mir in die Geschichte der Burgen in der Gegend um und stelle fest, so richtig belagert worden sind die eigentlich praktisch nie.
Ja, also selten darf ich sagen, ab und an gibt es das schon. Das erwähnte Neuburg ist zum Beispiel 1077 vom Kaiser Heinrich IV. Belagert worden und auch relativ schnell eingenommen worden. Das Oberhausen ist in seiner gesamten Geschichte im Mai ist, sagen wir mal, vielleicht 5 oder 6 Mal umkämpft worden. Und nach dem 14. Jahrhundert ist eigentlich dem ersten, der im Passau da war, übergeben worden.
Aber wann wer das Oberhaus belagert hat, dann waren das doch fast immer die eigenen Bürger, immer. Oder?
Also 1298 ist dieser erste große Bürgeraufstand, der zweite ist 1367, glaube ich, hab's noch richtig im Kopf. 1298, ja, versuchen die Bürger dieses Oberhaus einzunehmen. Das geht völlig in die Hosen. 1367 schnappen sie zumindest das Niederhaus und beschießen dann vom Niederhaus Oberhaus. Aber auch das geht in die Hosen. Und das habe ich jetzt vorher vergessen, weil sie gefragt haben, was war so als Burg her beeindruckend. Es gibt den Schachnerbau im Oberhaus und unterm Schachnerbau waren laut Inventar die mächtigsten Kanonen drin. Und wenn man sich das vom Schachnerbau anschaut, das waren wirkliche Trümmerkanonen, die hast du auch nicht übereinander schwenken können wie ein Flak oder wie ein Maschinengewehr, sondern du hast nicht da hinschießen können, wo der Kanonenlauf hingezackt hat. Und die gingen da alle genau aufs Rathaus. Und das war eigentlich auch immer die erste Maßnahme, wenn sie die Mucht haben darunter, dass der Bischof gesagt hat, und auch, schau mal, die Drohgebärde dann gehabt hat, die schau auf, Mucker, aber die ersten 3 Kugeln treffen euch in der Stadtratssitzung drin, Burschen. Und das ist natürlich, ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, das Ganze, aber das war eigentlich die Hauptaufgabe des Oberhauses, die Stadtherrschaft des Bischofs zu sichern und dann natürlich auch Feinde abzuwehren. Und deswegen werden dann auch in der späteren Zeit, ab dem 16. Jahrhundert, hintenaußen, sage ich einmal, diese ganzen Bastionen aufgeführt, weil eigentlich wirklich Angreifer hast du die Burg nur von Westen her, über diesen Bergrücken, wie heißt der denn?
Georgsberg.
Ja, genau. Genau über diesen Bergrücken her. Und von daher ist es dann gegen die Feinde von außen so ausgebaut worden. Nur die Festung ist so groß geworden, du hättest 300-400 Mann braucht, um die zu verteidigen. Und die ständige bischöfliche Truppe, das waren vielleicht 50 oder so. Also hat das Ganze eigentlich auch keinen Sinn mehr gehabt. Das war aber auf alle Fälle eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil die Bastionen, die sind gut gebaut und so, gell, das sieht man auch noch. Und da war halt ein Teil der Passauer Bevölkerung eine Zeit lang schon wieder mal beschäftigt.
Also so richtig erschließt sie mir jetzt noch nicht, warum jetzt quasi überall in Spuckweite eine Burg an der anderen steht, weil belagert hat es niemand. Sie haben schon gesagt, da hockt man dann oben am Berg und braucht eine Ewigkeit, bis man mal in seine Ländereien überhaupt unten ist. Und ich denke mir zur Verteidigung immer, warum sollten wir eine Burg attackieren? Interessanter sind doch die Felder, sind doch die Viehherden, die sie im Umland rumtreiben. Die sind doch interessant. Was hindert jetzt einen feindlichen Fürsten von nebenan, dass er rüberkommt, an der Burg vorbeimarschiert, der vielleicht nur einen Mittelfinger zeigt und sie die ganzen Viecher schnappt, die Felder verwüstet und wieder Abmarsch zurück ins eigene.
Nix. Das ist ja oft noch passiert, natürlich. Aber es geht ja darum, dass der Burg ja in Sicherheit ist. Also Bauern sind wieder relativ wurscht, wobei man sagen muss, die sind schon, also wenn da feindliche Truppen angerückt sind, hat man es die Bauern schon ermöglicht, dass sie in Burg eine gingen. Aber wenn sie nicht schon hinten waren, haben sie halt Pech gehabt. Also das Oberste ist sozusagen, dass der Burgherr in Sicherheit ist. Da gibt es jetzt weitere Motive natürlich. Im Mittelalter sind ja die Möglichkeiten zu renommieren anders. Es hat keine besondere Uhren gegeben, es hat keine italienischen Sportwegen und deutsche Riesenzufs gegeben. Pferdl schaut halt auch relativ gleich aus im Grunde. Gut, du hast da vielleicht von deiner Waffengarnitur her, wenn du einen besonders guten Schmied gehabt hast, hast du von dem halt ein besonderes Schwert oder sowas machen lassen können. Aber das hast du auch alles nicht auf den ersten Blick gesehen. Gell? Also wenn man jetzt sagt, dass keiner will, hat es auch noch keine gegeben. Und also die Möglichkeit zu renommieren waren relativ gering. Ich sag, eigentlich mit einer großen Ausnahme mit so einer Burg. Das ist wahrscheinlich der Grund auch, warum die im Berg auf wandert, weil du dann quasi ja jeder sagt, hoppla, ah, das ist, sind jetzt die Grafen vom Bogen. Die
das
Grafen.
Ist also sozusagen, wie man heute eine Fahne auf den Berg oben steckt oder am Nordpol oder auf dem Mond und sagt, hier sind wir.
Ja, und sie dürfen natürlich auch da eins nicht vergessen. Das ist natürlich schon ein äußerst militantes Signal und damit sagt man das da rundum, liebe Freunde, meins, Vorsicht. Und weil sie das angesprochen haben mit der Burgenhäufung, das hat auch sein Grund. Also ganz viele Burgen gibt es an die Donau entlang, von Dettendorf und von Passau gibt es das, hat es früher gegeben, die Windberg, das ist über Windorf gestanden, Hilgardsberg, Winzer, im Passau Oberhaus, was weiß ich, noch viele andere. Wenn man dann von der Donau abzweigt Richtung Norden, also wenn man zum Beispiel auf Dittling hinterfährt, da gibt es das sogenannte Dreiburgenland mit Fürstenstall, Engelburg, Saldenburg. Eigentlich müsste es 30 Burgenland heißen, weil es noch mindestens 25 rundum so noch gibt. Warum ist das so? Kann man ganz genau nachvollziehen, weil da die goldenen Steige aufgegangen sind und vor allen Dingen.
Also die Handelswege.
Die Handelswege und vor allen Dingen die bayerischen Versuche und die Versuche von Karl dem IV. König von Böhmen, einen Gegensteig zu schaffen zu die Passauer goldenen Steige und die Passauer quasi den Böhmenhandel abzunehmen. Und das war ein Schlachtfeld, kann man sagen, über 100 Jahre, aber das muss man sich eher so vorstellen, also nicht wie beim Herr der Ringe, sondern das war eher so ein Schachspiel. Da hat der eine seine Burge gestellt, da hat der andere seine Burge gestellt, dann hat sich die Straße wieder verlagert, weil man gesagt hat, ja genau, ich werde meine Straße unter deiner Burg laufen lassen. Das ist
so ein bisschen ein Schwanzvergleich, wer hat die Gressen und wer hat die Meeren.
Genau. Und wirklich so ein taktisches Spiel, dass man, weil das hat natürlich schon funktioniert, dass du diese Straßen beherrscht hast. Es gehören da immer, das ist bei der Donau so wichtig, diese Burgen, zu diesen Burgen gehören immer die Zollstationen. Also damals hat man Maut gesagt, das ist das, was bei uns schiefgegangen ist vor ein paar Jahren. Im Mittelalter ist Maut klassisch nur Schiffsmaut, gell? Das muss man wissen. Und diese Mautstationen, die waren unterhalb von der Burg, aber in der Burg haben sie gesehen, was kommt.
Obacht Schiff.
Ja, dann haben sie gesagt, passt auf, in einer halben Stunde ist ein Schiff da. Und dann sind diese Positionen unten besetzt worden und dann haben die Zoll kassiert. Und das ist ein ganz ein komplexes System. Das sind auch neuere Forschungen, wir haben das lange nicht verstanden. Wieso jetzt auch, also gerade da in dem Vilshof, da ist das Hilgardsberg und dann gibt's Bleinting auch noch und Wiendorf und Hofkircher und alles sind Märkte und drüber stehen dann die Burgen. Und das kommt daher, weil das so ein komplexes System war. An der Stelle hast du sozusagen drei Möglichkeiten gehabt, diese Donauengstellen zu passen. Es waren Engstellen. Die einen haben vor diesen Engstellen sind aussehen, haben die Schieflaufer beigeführt, haben die Ladung abgeladen. Und die hat man dann sozusagen, die sind im Bleinting verzollt worden. Die anderen, die am Schiff geblieben worden sind, die sind in Vilshof verzollt worden. Die von der anderen Seite gekommen sind im Schiffszug, die sind wiederum in Winzer verzollt worden.
Das heißt, man schauen müssen, dass es keinen Totenwinkel gibt.
Ja, genau.
Es klingt jetzt so, also da wird da geschwind einmal eine Burg gebaut, dann bauen wir da auch noch eine und da auch noch eine. Wie kriegt man das eigentlich so hin? Man, das schaut eigentlich nach einer ziemlich teuren und ziemlich komplizierten Aufgabe, wenn ich mir von unten so eine Burg anschaue. Also ich darf mir es nicht so trauen, dass ich baue. Wo findet man Leute, die sowas kennen?
Ja, da muss man jetzt auch wissen, dass natürlich, es gibt schon Bauspezialisten, ja, die müssen auch ausgelastet werden. Die sind schon mit den Kirchenbauten beschäftigt, so eine gotische Kathedrale, da hat man schon mal ein paar hundert Jahre hingebaut. Also da waren schon welche beschäftigt, aber die haben nicht auch gute Sturmmetzen und so weiter ausgebildet. Diese Baumeister, die Kirchen gebaut haben und konstruiert haben, die haben natürlich für die war eine Burg sozusagen die leichtere Übung im Grunde. Gell? Also die Spezialisten hat es gegeben und dann hat es natürlich auch kostenlose Arbeiter gegeben, weil die Bauern der verschiedenen Grafen oder Fürstbischöfe oder was auch immer, die waren zum Schauwerk verpflichtet. Das heißt, die hat der abziehen können und hat gesagt, jetzt habt ihr die Ernte herin. sagen wir mal Anfang September und jetzt könnt ihr euch darauf einstellen, 3 Monate wirkelt es jetzt an meiner Burg hin.
War eine Burg in 3 Monaten fertig?
Nein, manche. Also es gibt da viele unterschiedliche Burgtypen. Ein relativ einfacher Burgtypus, der ein wenig abgeleitet ist von der Bauweise vom römischen Kastell, ist die sogenannte Motte. Kann man sich wunderbar anschauen im Geschichtspark in Birnau. Da ist das ganz perfekt nachgebaut worden. Das ist ein Holzturm, um den eine Holzpalisade mit einem Grom rundum geht und dann nochmal extra gesichertes Tor und fertig. Und das ist natürlich schon mit überschaubaren Aufwand hinzubringen. Also eine richtige Storburg wie das Oberhaus, ja, da hast du natürlich schon Fürst sein müssen, dass du was hinstellst. Oder halt also ein Donaugraf, der einfach über den Donauverkehr, der ja immer sehr regischer war, diese Zolleinnahmen gehabt hat. Und auch die guten Einnahmen aus der Landwirtschaft. Man darf das nicht vergessen, dass der Dungau ist der fruchtbarste Boden, den wir haben. Der greift zwischen Rengsburg und Dickendorf, greift er in die Flussschleifen immer über die Donau. Das ist auch dieser fruchtbare Boden. Und da hast du natürlich gegen jeden einen riesen Vorteil gehabt. Wenn ich da gerade die Wittelsbacher hernehme, die man in Bayern so schätzt, mei, die sitzen an ein paar Amper und Klon. Ja, was ist das? Das ist ein Sandboden, da kannst du vielleicht einen Spargel anbauen, aber nicht einen Wurz und du hast auch keine Zolleinnahmen. Also da gibt es die entsprechenden Unterschiede.
Ich habe was, Stichwort Kosten von so einer Burg, ich habe was Putziges gefunden in einem Zeitdokument, nämlich im Katalog zu ihrer großen Ritterburg-Ausstellung vor, ja, 25 Jahren sind sie jetzt, ein bisschen mehr sogar. Und da sieht man mal, wie sie die Zeiten geändert haben. Also es ist wirklich wie schon alte historische Quelle. Da haben sie so eine kleine Berechnung gemacht, die halt wirklich putzig einem vorkommt. Nämlich haben sie berechnet, die Baukosten von so einer kleinen Basisausstattung Burg, sagen wir mal, war im Jahr 1400 ungefähr 1600 Gulden. Heute, also 1998, rund 1.700.000 Mark. Also sagen wir mal, ja, 850.000 Euro. Also da kann ich mir es halt aussuchen, entweder kaufe ich mir in Tegernsee fast eine ganze Doppelgarage oder eine ganze Burg drum.
Ja, ich habe natürlich nicht dazu geschrieben damals, wo das ist. Also der Grundstückspreis ist ausgenommen gewesen. Das sind die reinen Baukosten. Ich habe die damals aus irgendeinem Passauer Rechnungsbüchel, außer wenn ich mich recht erinnere. Und zwar sind das die Baukosten für einen Scheiblingsturm. Na gut, ein kleiner Turm, ja schau. Aber wenn man es dann wieder ummünzt auf diese Motte, dann ist es und halt auch berücksichtigt, dass die Arbeitskraft ja umsonst war, mehr oder weniger.
Die haben müssen.
Glaube ich, hast du dir Zeit, also eine Motte hast locker gekriegt. Man muss natürlich auch einberechnen, gell, dass gerade die letzten 3-4 Jahre die Baupreise natürlich explodiert sind, gell, zu der Zeit vorher. Also, wenn ich so recht überlege, so schlecht war die Rechnung nicht von mir da damals.
Was mich jetzt besonders interessieren hat, ist also, auch als Kind, ich habe auf die Burg raufgeschaut und habe mir vorgestellt, das ist das wahre Leben, nicht dieser das Kleinbürgerliche hier im Drehleben mit die Hund. Nein, oben auf der Burg, da ist Luxus, da werden die rauschenden Feste im Saal gefeiert, da lodert da kommt das Kaminfeuer, da werden die ganzen Schweine auf den Tisch gelegt mit dem Apfel im Mund. Da war der Luxus für mich daheim, in meiner Vorstellung zumindest. War das Leben auf der Burg, denn, und Sie wissen es ja besser als fast jeder andere, war das Leben auf der Burg so schön und so romantisch, wie man sich das vorstellt?
Ich sage mal jein. Es hängt auch wieder mit der Gesellschaftsschicht zusammen. Wir haben ja damals bei unserer Ausstellung, da hat mein lieber Kollege, der Herbert Feldmeier, der hat eine Jauchegrube, ist ja so preisig schwarz, sagt man, ein Odelgruben, der hat ein Odelgruben ausgehoben und da hat man die Speisereste, also die Knochen gefunden und da hat man ein wenig so rekonstruieren können, was der Fürstbischof quasi da zu sich nimmt und der hat sich schon gut gelassen, gell? Da waren alles Muscheln, Wachteln, alles, was so das Tier- und Fischreich da hergibt. Also so bei diesen Festivitäten hat man es schon krachen lassen. Der Unterschied ist natürlich zum normalen kleinen Burger, der so eine Motte hat, war der Unterschied natürlich gigantisch. Gell? Also da trifft diese Vorstellungen, die Sie da geäußert haben, natürlich eher zu. Was man sagen muss, ist, dass das natürlich, das haben wir in 98 da in einer netten Inszenierung, wie ich immer noch finde, deutlich macht. Es war natürlich immer saukalt in diesen Kisten da drin. Gell? Das waren große Räume und Säle. Da hat er so ein blöder Kamin, wo du unten sozusagen eingeheizt hast. Und 1:1 ist das die Wärmeentwicklung durch den Kamin wieder abgehaut. Dann sowas hast du nicht warm gebracht. Und ich habe damals, das war so damals so eine neue Sicht auch, wo man gesagt hat, was, das war so schlimm auf die Burgen. Und ich kann mich da noch gut erinnern, das war ein großer Medienerfolg, auch die Ausstellung. Und so ab der Mitte der Ausstellung sind sie gekommen und wollten einen Satz von mir hören, den ich immer gesagt habe. Ich habe nämlich da gesagt, also dass so mancher edler Ritter mit 30 Jahren sein Schlachtross nicht mehr besteigen konnte, weil ihm das Rheuma so tief in die Knochen steckt.
Das heißt, das Leben auf der Burg, das war ein richtiges Gesundheitsrisiko.
Gesundheitsrisiko, und dann haben die natürlich schon sauber zwei Fleisch gegessen.
Das heißt, nicht nur Rheuma, sondern auch eine saubere Gicht gekriegt.
Ja, genau. Und das war so bewegend. Ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, die hat erzählt, wie ihre Oma das gesehen hat, und die hat gesagt, man hätte um Gottes Willen, die armen Ritter haben zu hart gehabt dafür, die Burg.
Also ich habe einen Gewehrsmann für diese Ansicht gefunden, nämlich den Ulrich von Hutten, da sind wir auch so 14. Jahrhundert. Mhm. Der hätte eigentlich die Burg erben können, die Burg Steckelberg. In Hessen sind wir da allerdings. Der ist aber lieber in die Stadt gegangen, der ist lieber Humanist und Denker und Schriftsteller geworden. Und der hat einmal an einen Freund geschrieben, an einen Patrizier, einen langen Brief, wo er sich beschwert, wie er greislich nicht auf der Burg ist. Überall riecht es noch Hundeträg und überall liegen Viecher umeinander. Und wo keine Viecher liegen, nur liegen die ganzen Kriegsgeräte und es stinkt noch Pech und noch Schwefel und noch Schwarzpulver. Und ich darf zitieren, also das Leben beschreibt er so: Es ist das Blöken der Schafe, das Brüllen der Rinder und Bellen der Hunde zu hören, das laute Schreien der Arbeiter auf dem Felde, das Quietschen und Rattern der Karren und Wagen, ja bei uns zu Hause sogar das Heulen der Wölfe, weil die Wälder ganz nahe sind. Den ganzen Tag gibt es Mühe und Sorge für den folgenden Tag, unablässige Geschäftigkeit und beständige Unruhe. Die Äcker müssen gepflügt und wieder bestellt werden, in den Weinbergen muss gearbeitet werden, Bäume müssen gepflanzt und Wiesen trockengelegt werden, man muss Ecken, säen, düngen, ernten und dreschen, da rücken schon wieder die Ernte und die Weinlese heran. Wenn nun ein Jahr einmal schlechten Ertrag bringt, wie es bei dem unfruchtbaren Klima häufig der Fall ist, dann tritt entsetzliche Not und Armut ein, sodass immer etwas da ist, was einen aufregt, stört, beunruhigt, zermürbt und aufreibt, was einen herbeiruft, wegruft oder hinaustreibt. Und da haben wir gedacht, Mensch, der arme Mann. Also ein bisschen Jammern auf hohem Niveau ist schon, oder?
Ja, schon. Also was hat der Bauer gesagt, gell? Der in seiner Stummdrink genockt ist und die Missernte ja als allererst ausläffeln hat müssen. Aber es ist natürlich trotz allem auch eine gute Schilderung. Seine Perspektive geht halt in die Stadt ein, zu den Stadtpatrizier, die durch den Handel reich waren, sind, wo sie die Damen in Seide gekleidet haben. Da hat er seiner Frau nicht kaufen können. Das Ganze führt dann auch tatsächlich zum Ende der Burgen, weil sie aus diesen Burgen die Schlösser entwickeln, die dann auch keine wehrhafte Funktion mehr gehabt haben, sondern nur eine repräsentative.
Die waren auch heizbar dann zum Teil.
Die waren heizbar, hat es eine kleinere Stimme gegeben wie die Repräsentationsräume. Das hat man sich da entsprechend schon gerichtet, wobei auch mit heutigen Verhältnissen, wenn man da in die Barockzeit reingeht, wenn kein gescheites Bad nicht da war, Klo haben sie auch kein gescheites gehabt, wollten sie auch vielleicht gar nicht haben, da sind, wie man auf Bayerisch so schön sagt, sind die Potschamperl hin und her geschoben worden, entspricht jetzt unseren Bedürfnissen und Verhältnissen auch nicht gerade, aber das war halt diese eine Entwicklungsstruktur. Man geht in die Schlösser und die Burgen sind halt durch die militärische Innovation der Kanonen im Grunde sinnlos geworden.
Die sind dann im wahrsten Sinn, wie man heute sagt, sturmreif geschossen
worden. Und zwar in wenigen Stunden. Ja, also wir haben da die entsprechenden Schilderungen im Löwler- und Böckler-Aufstand, der im Bayerischen Wald und im Oberpfälzer Wald, wo sich ein paar Adelige, also was der paar ganz viele Adelige gegen den Bayerischen Herzog aufgelehnt haben, den sie verspottet haben, da als Schreiberling. Aber der Schreiberling hat halt was von moderner Militärtechnik gekommen, verstanden ist mit seinen 5-6 Kanonen, das hat gelangt, da anmarschiert und hat in einer Stunde die Burg sturmreif geschossen. Da war es vorbei. Und dann kommen wir eben, damit man der Artillerie begegnen kann, kommen diese Festungsbauten nach dem Prinzip, bevor du Angreifer, das weiß ich auch noch, habe ich auch oft gesagt, den Spruch damals, bevor du Angreifer mit deinen Kanonen meine Festung zusammenschießt, schieße ich von meiner Festung deine Kanonen zusammen.
Aber so richtig braucht hat es also einfach nicht mehr, die Burgen offenbar, also zumindest nicht in der Häufung.
Nein, es ist, man darf auch nicht vergessen, dass der Adel stark dezimiert worden ist. Man schimpft da heute oft einmal so und sagt, ja, denen ist gut gegangen, aber sie haben nicht einfach diese militärische Verpflichtung. Ja, und das ist also gerade im 30-jährigen Krieg, verabschieden sie 2/3 der bayerischen Adelsgeschlechter von der Bildfläche, weil die alle fallen.
Und damit verfallen auch ihre Burgen.
Damit verfallen die Burgen.
Jetzt sind Sie seit bald 20 Jahren, oder sind Sie schon seit 20 Jahren in Regensburg?
Ich bin eigentlich dann 2001 nach Augsburg gegangen und habe das Textil- und Industriemuseum aufgebaut und seit 2007 bin ich Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte und in Regensburg bin ich eigentlich erst seit 2019. Sehr gut, vorher auf der Baustelle auch schon, sagen wir seit 2014.
Vermissen Sie Ihr Leben als Burgherr irgendwie oder haben Sie damals auch schon auf die Patrizier in Regensburg geschaut und Sie gedacht, in so einem richtig schön beheizbaren, selber neubauten Museum war schon schöner?
Ich habe da andere Motivation gehabt, muss ich sagen, weil ich habe natürlich im Passau da schon Blut gelegt, ich war ein guter Ausstellungsmacher, aber wir haben auch nie ein Geld gehabt. Also das war, wir haben 1995 diese weiße Goldausstellung gehabt mit einem Zehntel vom Etat, wo das Haus der Bayerischen Geschichte gehabt hat. Und seit diesem Jahr 1995 schiele ich auf das Haus der Bayerischen Geschichte und hab da schon relativ früh meine Fühler ausgestreckt, habe aber dann gehört, also da langt Pass auch nicht, du musst da schon noch mal eine Station haben, wo du dich bewährst. Und das war dieses Textil- und Industriemuseum in Augsburg und das ist, war ein sehr schwieriges Projekt, aber ist gegangen dann am Schluss und dann bin ich tatsächlich direkt, also lang geplant, diesen langen Atem habe ich vielleicht von Passau aus mitgenommen und mir ist Passau am Anfang schon gescheit, also muss ich sagen, am Anfang von der Augsburger Zeit ist mir Passau schwer abgegangen und jedes Mal, wenn ich wieder nach Passau reingefahren bin und auf die Burg aufgeschaut habe, aber man denkt, mal bist du ein Idiot gewesen, wie hast du diese Burg aufgeben können, aber dann bin ich über Nacht geblieben und habe am nächsten Tag in die PMP den Lokalteil durchgeblättert und dann habe ich wieder gewusst, warum ich weggegangen bin.
Nämlich?
Ja, mei, weil so halt, im Passau sich da relativ wenig über viele Jahre geändert hat, wo ich immer mich sozusagen, was mich immer zlegt hat, das muss ich wirklich sagen, weil das oft war, wenn ich die Zeitung aufgemacht habe, Lokalteil, hat es geheißen, mein lieben Chef hat es da immer erwischt, Kulturreferent Max Brunner, in Auseinandersetzung mit dem Stadtrat Feurer, dann haben wir gedacht, oje, das ist immer noch genau dasselbe wie vor 5 oder 10 Jahren, jetzt mittlerweile nicht, weil jetzt haben natürlich die Akteure gewechselt, aber Passau hat da schon sehr große Konstanz eben gezeigt und wenn man jung ist, dann mei, da muss sich halt auch mal ein bisschen was rühren und man möchte ein bisschen was anderes sehen.
Jetzt, man darf es verraten, Sie feiern heuer einen runden Geburtstag der 60er, also es ist, sind Sie mal nicht böse, wenn ich sage, ein Ende Ihrer Karriere irgendwann sichtbar, irgendwann werden Sie sich wahrscheinlich auf einen alten Teil setzen, weil Sie Schluss haben. Hm. Wie schaut es dann aus? Immer 1.700.000 Mark Burgbau?
Nein, also Burg, das war, muss ich sagen, das allerletzte. Aber was mir zurzeit vorschweben darf, aber das kann sich stündlich ändern. nein, stündlich nicht, aber vielleicht vom Hörer. Ich hätte ganz gern einen schönen kleinen Hof im Bayerischen Wald. Das darf man schon lange mit ein paar Viecher und so. Eine Burg brauche ich nicht mehr.
Und da kriegt man dann auch keine Räume.
Wenn man es nicht schon woanders eingefangen hat, in früheren Burgen.
Also wir sind nämlich natürlich auch ein Service-Podcast. Der Ratschlag von mir, eurem halben Bayern Johannes Munzinger und von unserem vollen Bayern Dr. Richard Leubel ist, wenn ihr eine Burg kaufen wollt oder bauen wollt, überlegt es euch gut. Und mit diesem Ratschlag verabschieden wir uns, Herr Leubel. Schön, dass Sie wieder da waren.
Dankeschön.
Und bis bald.
Servus.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche, Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept, Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion, Johannes Munzinger. Produktion, Anja Kurz. Sprecherin Katharina Czaba. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.